BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Schon wieder Polizist. Im gleichen Jahr 1967 war Obermeier allerdings schon wieder als Polizist zu sehen. Doch anders als zuvor. Hand aufs Herz. Wer ist schon in der Lage, sich Karl Obermeier als französischen Kriminalinspektor vorzustellen? Zugegeben, dazu gehört schon eine übergroße Portion Fantasie. Aber genau diese Rolle gab es für ihn in der Folge »Die Geschichte der schönen Gräfin« der erfolgreichen Krimiserie von 0 Uhr 1 bis Mitternacht, die zwischen Januar und Juli 1967 jeweils mittwochs ab 18.55 Uhr in 13 Folgen im ZDF ausgestrahlt wurde. In dieser Serie geht es um den Detektiv Mark Lissen, der eigentlich immer Urlaub machen möchte, doch ständig in verschiedene Verbrechen hineingezogen wird, sodass die Erholung jedes Mal vertagt wird. Mark Lissen wird dargestellt von John van Drelen, einem niederländischen Schauspieler, der aufgrund seiner perfekten Mehrsprachigkeit sogar in Hollywood in vielen Filmen Nebenrollen hat. Lissen wirkt durch John van Drelen wie eine Mischung aus James Bond und Johannes Heesters. Holländisch charmant, keine Angst vor Schlägerei und dann noch die perfekte Kombinationsgabe, mit der er jeden Fall löst. So auch in »Die Geschichte der schönen Gräfin«, in der der Zuschauer herrliche Außenaufnahmen von der Côte d'Azur sieht. Wenn es jedoch um Innenaufnahmen geht, so kann München als Produktionsort der Serie kaum verleugnet werden. Es ist mehr Sendlinger als Grünwalder Eleganz, mit der Hotel und Appartements eingerichtet sind. Weder sind hier teure Teppiche, Gemälde noch Antiquitäten zu sehen. Alles ist praktisch und irgendwie gut. So auch das Büro der Kriminalpolizei, in dem der Polizeiassistent, dargestellt von Karl Obermeier, arbeitet. Es könnte auch eine Variante des Büros von »Der Kommissar« sein. Doch was das Frappierendste ist, Karl Obermeier wurde von einem anderen Schauspieler nachsynchronisiert. Warum? Sicher hätte Obermeiers Hochdeutsch immer einen gewissen bayerischen Einschlag gehabt, keine Frage. Aber sein Äußeres hat nun beileibe nichts von einem jungen Kriminalbeamten, der an der Côte d'Azur zu Hause ist. So ist diese Figur ein freundlicher Kobold in einem märchenhaften Abenteuer. Dennoch, Karl Obermeier war wieder einmal auf dem Bildschirm zu sehen. Für Zuschauer, selbst die Wohlwollendsten, ist es nicht immer einfach nachzuvollziehen, dass die meisten Schauspieler gerade zu Beginn ihrer Karriere nehmen müssen, was kommt. Greifen sie nicht zu oder nörgeln ein bisschen am Angebot herum? Werden sie diskussionsfreudig am Set oder sind sonst irgendwie schwierig? Ist es oft mit dem hoffnungsvollen Start bereits vorbei, ehe er so recht begonnen hat? Obermeier nahm, was kam. Und es war richtig, dass er das machte. Nur so konnte er sich etablieren. Bis er allerdings eine feste Größe im TV-Geschäft wurde, sollte es noch ein paar Jahre dauern. Die Weichen dafür waren aber Mitte der 60er Jahre bereits gestellt. Das Jahr 1967 bot Karl Obermeier eine weitere Rolle. Dieses Mal erhielt er sie in der ARD-Fernsehserie »Die seltsamen Methoden des Franz Josef Fanninger«. Die Folge 19 »Blüten aus den Isarauen« wurde am 4. August 1967 ausgestrahlt und Obermeier glänzte darin als Stadtstreicher Fred unter der Wittelsbacher Brücke. 1970 drehte er noch eine weitere Folge in dieser Serie ab. In Hochspannung nimmt er dieses Mal einen Bauarbeiter. Und 1980 war er in der nun farbig abgedrehten Fortsetzung Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger zu sehen. In der Folge Die goldene Gams sieht man ihn als den gar nicht zimperlichen und handgreiflichen kleinkriminellen Huber mit Rauschebart. Sehr ungewohnt in jeder Hinsicht. Im Jahr darauf startete Obermeier auch wieder mit Sprecherrollen beim Bayerischen Rundfunk. Am 28. Januar 1968 wurde Jedem das Seine, eine Sozialstudie aus dem Freisinger Raum seines Bruders Hans Obermeier, ausgestrahlt. Weitere Rollen in Hörspielstücken von Ludwig Thoma, Oskar Maria Graf, Ludwig Anzengruber, Herbert Achternbusch und vielen anderen folgten. Ungelöste Morde, nettes Zubrot für Schauspieler. Seit 1967 ist Aktenzeichen XY ungelöst auf Sendung, eine der ältesten ZDF-Serien und bis heute ausgesprochen beliebt. Insgesamt viermal hat Karl Obermeier zwischen 1968 und 1972 in den in der Sendung nachgestellten Kriminalfällen einen Part übernommen. Eine Episode ragt dabei besonders heraus. Unter dem Titel Mord nach Feierabend wurde im Oktober 1968 der Raubmord an Kunsthändler Georg Denzer filmisch rekonstruiert. Dieser Mordfall wirkt wie ein Drehbuch für eine typische Obermeier-Rolle. In ihr ist alles enthalten, was ihn an Schauspiel interessierte. Tiefe, Abgrund, ein bisschen Untergang und darüber hinaus eine erschreckende Portion Doppelleben. Es ist der letzte Tag des Opfers, der in dem 10-minütigen Filmbeitrag thematisiert wird. Karl Obermeier spielt Helmut Schaller, der nebenberuflich für den später ermordeten Kunsthändler, dargestellt vom legendären bayerischen Schauspieler Alfred Pongratz, arbeitet. Schaller führt ihm die Bücher und besorgt kleinere Reparaturen an den Antiquitäten. Der Film wirkt nicht nur sonderbar verschwommen und verklemmt, er zeigt darüber hinaus auch verblüffende Parallelen zu einem prominenten Mord, der erst 23 Jahre später stattfinden sollte, die Ermordung von Schauspieler Walter Sedlmayr. Wie dieser wurde auch Denzer mit stumpfer Gewalt mehrfach der Schädel eingeschlagen. Die wirklich wertvollen Antiquitäten wie Uhren blieben dabei unangetastet. Ebenso eine größere Summe Bargeld. Dass Denzer ganz offenbar homosexuell war und an dem Abend noch eine geheime Verabredung hatte, diesen Zusammenhang stellt der Film mit keinem Wort her. Genauso wie der Kunsthändler selbst diese Seite seines Lebens seinen Freunden und Angestellten gegenüber höchstwahrscheinlich verschwiegen hat. Karl Obermeier, der selbst ein Faible für Antiquitäten besaß, muss diese Rolle, auch wenn sie vielleicht noch nicht einmal einen ganzen Drehtag ausmachte, interessiert und gleichermaßen berührt haben. Die Stimme aus dem Off, die den Fall schildert, gehört dem legendären Sprecher Wolfgang Grönebaum, der später in der Serie Lindenstraße den Hausmeister Egon Kling spielte. Auch seine Lindenstraßengattin Else Kling, Annemarie Wendel, ist in diesem Kriminalfall mit von der Partie. Allein die Liste der prominenten Schauspieler, die in dieser Folge von Aktenzeichen XY ungelöst mitgewirkt haben, zeigt einmal mehr, wie wichtig auch das Wahrnehmen solcher Rollenangebote für das finanzielle Überleben von Schauspielern war und ist. Der Fall Georg Denzer wurde trotz der für damalige Verhältnisse hohen Belohnung von 3000 Mark niemals aufgeklärt. Für Obermeier und seine Kollegen hatte dieser schnelle Zuverdienst bisweilen einen absurden Beigeschmack. Gelegentlich kam und kommt es vor, dass die Darsteller im Alltag für die Täter gehalten werden. Mehr als einmal mussten sie sich dann selbst der Polizei erklären. Karl Obermeier blieb davon allerdings verschont. Noch ist Obermeier in der TV- und Theaterwelt trotz seinem knapp einjährigen Intermezzo in Kleve nicht wirklich angekommen. Noch weiß man seinen Namen nicht richtig zu schreiben. Im Rundfunk hat er sich allerdings etabliert. Hier wirkte er 1969 gleich in 6 Produktionen mit, unter anderem in Oskar Maria Grafs »Der Fall Bollwieser« und in einem weiteren Werk seines Bruders Hans in »Der Tausch«. Immerhin ergatterte Obermeier 1969 hin und wieder kleine, unbedeutende Filmrollen, so etwa als Lucky in der 13-teiligen Serie für die ganze Familie »Ein Sommer mit Nicole«. Weitaus besser als in dieser doch recht seichten Vorabendkost waren ihm die Rollen in der äußerst beliebten ZDF-Serie Königlich-Bayerisches Amtsgericht auf den Leib geschneidert. Sie wurde ab dem Januar 1969 ausgestrahlt und kam bis 1972 auf stolze 53 Episoden. Nach einer Idee von Georg Lohmeier, einem vehementen Royalisten, der sich Zeit seines Lebens die Monarchie in Bayern zurückwünschte, wurde die liebe, gute, alte Zeit des Bayern unter Prinzregent Luitpold vor Anno 14, also vor dem Ersten Weltkrieg, heraufbeschworen. Das Bier war noch dunkel, die Menschen waren typisch, die Burschen schneidig, die Dirndln sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals, denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht, verkündet Sprecher Gustl Beierhammer im Off des Vorspanns mit sonorer Bassstimme. Auf Episode 2, Bierkrawall, in der Karl Obermeier bereits rund die Hälfte der 24 Minuten dauernden Episode zu sehen ist und auch eine erste Bandbreite seines Könnens zeigen kann, folgten noch weitere 3 allein in diesem Jahr, in denen Obermeier eine Rolle übernahm. Allerdings wird aus dem Obermeier im Nachspann immer ein Obermeier. Auffällig ist, wie zurückhaltend Obermeiers Spielweise ist und wie sie weitgehend auf platte Effekthascherei zu verzichten weiß. Da war er eher eine Ausnahme. Aber wurde diese schauspielerische Feinsinnigkeit in den doch recht einfach gestrickten Episoden überhaupt gewürdigt? Im Amtsgericht trägt Obermeier den für einen Bayern der Zeit um 1900 obligatorischen Schnauz. Gibt er tadellos ein echtes Bilderbuch-Mannsbild in schneidiger Tracht. Regisseur Ernst Schmucker war von ihm als Schauspieler so angetan, dass er ihn 1971 gleich weitere 3 Mal in diesem bajuwarischen Unterhaltungsdauerbrenner besetzte. Wer ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass Karl Obermeier kaum 10 Jahre später in Ludwig Thomas der Rupp ein ganz anderes, so gar nicht weichgespültes Bayern abgründig und diabolisch verkörpern würde? Oder in Georg Lohmeiers Die Überführung ebenfalls das außergewöhnliche Charakterbild eines Mannes darzustellen wusste, der düster ahnend auf seinen Tod zusteuert? Aber noch war es nicht so weit. Noch war Obermeier auf jenes Angebot angewiesen, denn gut verdiente er in dieser Zeit immer noch nicht. Was seinen Vorstellungen entsprach und was nicht, das musste ihm leider herzlich egal sein. Film als Broterwerb. So ist bestimmt auch zu erklären, warum er einmal sogar auf der seichten Woge der Erotikfilmchen der späten 60er Jahre schwamm. In Eros Center Hamburg mimte Obermeier 1969 einen Rechtsanwalt, der mit seinen bizarren Wünschen bei den Prostituierten verschrien ist. Das mutet nicht nur wegen der Rolle wie ein sonderbarer Ausflug in ein Gefilde an, in dem Karl Obermeier gänzlich fremd zu sein schien und in das er nicht hineinpassen konnte. Allerdings, Eros Center Hamburg hat viele Elemente eines Krimis, der auf Hamburgs ach so sündiger Meile spielt und viel Zeitkolorit besitzt. Die junge Biggie wird im Eros Center ermordet aufgefunden. Schnell ist ein Verdächtiger gefunden, ihr italienischer Freund Riccardo. Natürlich kommt auch ein gut situierter Herr vor, der sich Baron von Schleck nennt. Für Karl Obermeier war dieser Film mit Sicherheit ein reiner Brotverdienst oder im besten Fall die Möglichkeit, weiter an schauspielerischer Professionalität zu gewinnen. Er blieb mit großer Beharrlichkeit stoisch. Man könnte auch sagen, mit bayerischem Sturschädel dabei, dass seine Zeit als Schauspieler kommen und sein Talent erkannt werden würde. Aber noch war es nicht so weit. Noch musste er sich gedulden. Aber so langsam ging es mit den Rollenangeboten aufwärts und die Stücke gewannen an Tiefgang. 1970 spielte er in dem für die Reihe »Das Fernsehspiel der Gegenwart« für das ZDF produzierten zeitkritischen Fernsehfilm »Die Beichte« in der Regie von Eberhard Itzenblitz einen Wirt. In der Hauptrolle war der österreichische Schauspieler Bruno Dalanski zu sehen. 2 Jahre später sollten die beiden als Kollegen auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg stehen. Am 22. März 1970 feierte Obermeier mit Paul Verhoeven, Walter Sedlmayr, Gustl Beyerhammer, Veronika Fitz und anderen als Metzgerknecht und mit im Programm richtig geschriebenem Vor- und Nachnamen die Premiere von Der Marquis von Keith in den Münchner Kammerspielen. Das anspruchsvolle Frank-Wedekind-Stück um gesellschaftliche Doppelmoral in der bürgerlichen Gesellschaft inszenierte Dieter Giesing. Aber noch blieb es bei diesem Auftritt als Gast auf der renommierten Münchner Bühne, deren Intendanz damals der große August Everding innehatte. Obermeier musste sich noch 5 weitere Jahre gedulden, ehe er hier fest unter Vertrag genommen wurde. Auch in dem im Winter 1970 gedrehten Film Matthias Kneißl, gesendet am 20. April 1971 in der ARD, ist Obermeier in der bescheidenen Rolle eines namenlosen Verwalters nur im unteren Viertel der Besetzungsliste zu finden. Dennoch, dieser hochkarätige Film war kein weiterer Bayern-Kitsch, sondern der Versuch, einen neuen, kritischen Heimatfilm als Alternative zur heilen, klischeehaften Welt eines Komödienstadels zu etablieren. Regisseur Reinhard Hauff hat dementsprechend zahlreiche Rollen mit damals aufstrebenden jungen Film- und Theaterkünstlern und Schauspielern besetzt, die für ein anderes Bayern-Bild standen. Rainer Werner Fassbinder, Martin Sperr, der auch das Drehbuch schrieb, Hans Brenner, Ruth Drexel. Hier wurde umgesetzt, was auch auf der Theaterbühne mit der Wiederentdeckung von Marie-Louise Fleißer und den Stücken von Martin Sperr und Franz Xaver Krötz bestens gelungen war. Im gleichen Zeitraum wurden die berühmten Jagdszenen in Niederbayern und etwas später Wildwechsel von Rainer Werner Fassbinder gedreht. München, oh München! München war für Karl Obermeier mehr als nur ein heimatliches Gefilde. Es war in der wahrsten Dialektik des Wortes sein Sprachraum und damit seine Arbeitswelt. Dass er ausschließlich hier wirklich Karriere als Schauspieler machen konnte und wollte, war für ihn selbstverständlich. Ende Juli 1969 feierte er als Dr. Adolf Behringer in Ludwig Thomas die Lokalbahn-Premiere am Volkstheater im Sonnenhof. Das war ein erster Schritt, zumal in einem Stück eines Autors, der ganz nach Obermeiers Geschmack war. Vielleicht hatte Obermeier damals schon im Gespür, dass es mit ihm ausschließlich nur in München klappen würde. Nicht nur wegen der Sprache. Hier gab es viele Möglichkeiten, als Schauspieler Fuß zu fassen. Den Bayerischen Rundfunk, für den er laufend als Sprecher arbeitete. Den Geisel-Gasteig mit seinen Filmstudios. Renommierte Schauspielhäuser sowie mehrere kleinere, unabhängige Theater. Ein großer Vorteil, denn zunächst musste Obermeier als freischaffender Künstler seine Existenz und die seiner Familie über die Menge der Engagements sichern. Gleichzeitig hieß es aufpassen, wegen seiner bisherigen Filmrollen nicht in eine künstlerische Schublade zu geraten und der ewige Polizist auf einem Nebenschauplatz zu bleiben. Keine Frage, das lag durchaus im Bereich des Möglichen. In Harro Senfts durchaus avantgardistisch zu nennenden Film Fegefeuer gab es für Obermeier erneut eine Polizistenrolle. In dem Film geht es um Daniel, einen Mann, der eine Entführung beobachtet. Als er der Polizei den Vorfall schildert, zeigt die jedoch nur Desinteresse. Er macht sich nun allein auf die Suche nach der Wahrheit. Auch wenn der Film Fegefeuer heute vollkommen vergessen scheint, sorgte er doch bei seiner Premiere am 26. März 1971 für große Aufmerksamkeit. Das lag tatsächlich allerdings weniger an Karl Obermeier in der Rolle des Hauptwachtmeisters Moser, sondern vielmehr am Soundtrack, der von der damals noch völlig unbekannten britischen Rock-Pop-Gruppe Supertramp stammte. Richard W. Palmer James, Gründungsmitglied der Gruppe, sagte in einem Interview später dazu: »Wir waren arm und unbekannt. Das Interesse eines deutschen Filmemachers bei einem unserer Clubauftritte in Deutschland war für uns wie ein Sternzeichen. Der Kurzfilm Supertramp Portrait 1970 ist immer noch das beste filmische Dokument, das von uns existiert. Besonders hoch rechne ich dem Filmemacher an, dass er bisher alle amerikanischen Angebote zur Vermarktung dieses Streifens ausgeschlagen hat, mit der Begründung, sein Film sei ein filmisches Dokument und kein Promotionwerk. Eine weitere berühmte britische Rock-Pop-Gruppe sowie ein weltweit anerkannter Gitarrist steuerten 1971 die Musik zu einem Film bei, der keinerlei Bekanntheitsgrad erreicht hat. Fleetwood Mac und Jeff Beck. Mord ist kein Geschäft war einer der ersten Regiearbeiten von Peter F. Brinkmann an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Das Ensemble bestand aus unbekannten Schauspielern und Karl Obermeier. Anfang 1972 wurden zwei Filmproduktionen im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, deren Dreharbeiten Obermeier neben seiner Theatertätigkeit mit Sicherheit schon 1971 beschäftigt haben. In der Persiflage Geheimagenten unter der Regie von Eberhard Fechner, Erstausstrahlung am 13. Januar 1971 in der ARD, ist er als Schalterbeamter am Münchner Hauptbahnhof zu sehen. Und in Plonk, Erstausstrahlung 5. Februar 1972, gibt er, seiner Beamtenrolle nicht entkommend, einen Gefängniswachtmeister. Das Drehbuch zu dieser Komödie schrieben der Kabarettist Dieter Hildebrandt und Regisseur Georg Marischka, der Neffe des berühmten Ernst Marischka, dessen Sissi-Filme der 50er Jahre heute Kult sind. Zum Abschluss dieses arbeitsreichen Jahres 1971 stand für Obermeier dann wieder einmal eine Nebenrolle als Polizeibeamter auf dem Programm. Das Fernsehspiel »Weihnachten auf dem Markt« von Traugott Krischke, dem Herausgeber der Werke Öden von Horvaths, unter der Regie von Wilm ten Haaf war, passend zum Thema, pünktlich am 24. Dezember in der ARD zu sehen. Weichenstellungen. Dann kam das Jahr 1972, ein großes Jahr für Deutschland. Wahljahr für den Bundestag nach dem Misstrauensvotum gegen den amtierenden Bundeskanzler Willy Brandt. München war Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und ein großes Jahr für Karl Obermeier. Mit knapp über 40 Jahren startete er seine Karriere. Zähigkeit und Beharrungsvermögen hatten sich endlich ausgezahlt. Gleich zwei berufliche Weichen stellten sich jetzt. Er sollte es vom Off-Theater zu einer Staatstheaterbühne schaffen und im Jahr darauf erhielt er eine kleine, aber nicht mehr zu übersehende Rolle in einem Tatort-Krimi. Im Theater 44, einem kleinen, 1959 von Schauspieler Horst A. Reichel gegründeten Privattheater in der Hohenzollernstraße 20 in Schwabing, hatten während der 50 Jahre seiner Existenz Theater- und Schauspielgrößen wie Martin Sperr, Otto Sander, Heiner Lauterbach, Katja Flint oder Margarete von Trotter ihre ersten Auftritte. Hier spielte Karl Obermeier Ende Mai 1972 zusammen mit Rolf Illig in dem Zwei-Personen-Stück »München leuchtet«. Wolf Euber brachte diesen Schauspieler mit dem er unbedingt »München leuchtet« inszenieren wollte, erinnert sich Irmhild Wagner-Reichel im Januar 2020 an die damalige Zeit. Wolf Euber kannte Karl Obermeier und wusste ihn zu schätzen. Sie hatten lange beim Bayerischen Rundfunk als Sprecher zusammengearbeitet, wobei Wolf Euber gewissermaßen als Hüter des bayerischen Dialekts galt. Mit seinen Hörfunkfeatures sorgte er bei den Hörern über Jahre für Begeisterung. Er war ab 1962, wie die Süddeutsche Zeitung bemerkte, die Stimme Bayerns. Sein Stück »München leuchtet« aber lief nicht gut. Vielleicht, weil es zu real war und der Inhalt als ein monologischer Protest gegen die immerwährende Gemütlichkeit der Weltstadt mit Herz aufgefasst werden musste? Ludwig Ernstberger ist Abteilungsleiter in einer Münchner Brauerei. Er feiert sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Alle sind sie schon gegangen, nur Herr Demler ist da geblieben, sein Faktotum, an dem er gnadenlos seinen ganzen Hass und seine Ablehnung gegen alles und jeden auslässt. Dennoch wird das Theaterstück ein Jahr später auch als Hörspiel für den Bayerischen Rundfunk produziert. In der Rolle des leidenden Demler dieses Mal Willi Schultes, den tyrannisch unsympathischen Ernstberger, gibt wieder Karl Obermeier. Für ihn war München leuchtet dennoch ein Erfolg, wie sich herausstellen sollte, denn durch sein kurzes Engagement am Theater 44 kam er an die nächste Bühne, in der zeitgenössische Stücke inszeniert wurden. An das moderne Theater, das Uta Emma 1968 zusammen mit Kelly Riedl in der Hesseloer Straße 3 gegründet hatte. Hier spielte Obermeier in mehreren Stücken von Franz Xaver Krötz, unter anderem 1972 in dessen sozialkritischen Dreiakter Stallerhof in der Hauptrolle des Stallerbauern. Der Theaterkritiker Ivan Nagel sah ihn auf der Bühne und verpflichtete Obermeier, als er Intendant des Deutschen Schauspiels in Hamburg geworden war, noch im selben Jahr an das altehrwürdige Staatstheater an der Elbe, wo er bis 1974 bleiben sollte. Auch privat ging es für Karl Obermeier nun ein Level auf der Lebensleiter höher, denn die kleine Familie hatte sich weiter komplettiert. 1972 wurde sein zweiter Sohn Corbinian geboren. Obermeiers richteten sich auf ein Leben in der Hansestadt ein. München musste trotz aller Zuneigung und Vorzüge erst einmal der Rücken gekehrt werden. Aber trotz der Sicherheit der Festanstellung an einer renommierten Bühne blieb Obermeier im Filmgeschäft weiter am Ball. In kleinen Rollen, oftmals in reichlich skurrilen Produktionen. Er konnte es sich eben nicht aussuchen. So ist er in Alpha Alpha, einer deutschen Science-Fiction-Serie, die übersinnliche Phänomene und Außerirdische thematisierte, als Soldat zu sehen. Wieder erscheint im Abspann der Folge 11 mit dem Titel »Heute ist damals« der falsch geschriebene Nachname Obermeier. Aber die Serie wurde sowieso nach der ersten Staffel wieder abgesetzt. Heute gibt sie es dennoch als DVD-Serie. So gesehen war die Komödienstadler-Produktion Josef Filser, ein lustiges Spiel mit Ludwig Thoma und seinen Gestalten, Erstausstrahlung im Bayerischen Rundfunk am 5. August 1972, für Obermeier wenigstens ein Ausflug ins vertraute literarische Sprachgefilde und brachte ihn an die Seite von alten Schauspielerkollegen wie Beppo Brehm, Karl Tischlinger, Fritz Strassner, Maxl Graf, Max Grießer, Ernie Singerl oder Willi Harlander. Pendler zwischen den Welten. Ein Jahr nach dieser Komödienstadel-Episode wechselte Obermeier in einer Filmrolle die Seiten. Endlich war er kein Polizist mehr, sondern ein kleiner, mieser Krimineller. 1973 in der Tatortfolge »Weißblaue Turnschuhe« mimte er nämlich den Handtaschenräuber Franz Sondermeier. Sein Auftritt markiert einen Höhepunkt dieses inzwischen in den Kultstatus erhobenen Films. Für Kommissar Melchior Feigl, dargestellt von Gustl Beierhammer, ist es der dritte Fall, der dieses Mal ausnahmsweise ganz ohne Leiche auskommt. Das Drehbuch zeichnet Feigl als einen Kriminaler, der von Skurrilitäten so strotzt. Der schon äußerlich an die Gestalt von Heinrich George erinnernde Beierhammer gibt hier einen bajuwarischen Barockmenschen durch und durch, dabei immer leicht grantelnd und brummend, aber ausgestattet mit einem weichen Kern und viel Gerechtigkeitssinn. Neben seinen Assistenten, dargestellt von Helmut Fischer und Willi Harlander, weicht ihm sein Dackel Oswald nicht von der Seite. In dieser 30. Tatort-Episode führt der Bagatellfall eines Handtaschenraubs an einer Rentnerin, bei dem der Dieb mit 10 Mark und einer Lesebrille zunächst entkommt, zur Festnahme des obdachlosen Franz Sondermeier alias Karl Obermeier und damit zu einer neuen Spur in einem bislang unaufgeklärten Entführungsfall. Während der Protokollaufnahme im Präsidium entwickelt sich ein kleiner, fast satirisch anmutender Dialog. Geboren, wird Sondermeier von Kommissar Feigl gefragt. Der antwortet missmutig, 20. April 1933. Und Feigl entgegnet mit widerwilligem Bass, typisch. Drehbuchautor Herbert Rosendorfer, damals noch Amtsrichter bei der Bayerischen Justiz, aber schon erfolgreicher Schriftsteller, war ein Meister pointenreicher Dialoge. Bei besagtem 20. April handelt es sich um den Geburtstag von Führer Adolf Hitler. Die Handlung dieses Tatorts ist raffiniert aufgebaut. Selbst kleinste Rollen, wie die nur als namenloses Murterl bezeichnete alte Frau, deren Handtasche geraubt wird, sind hochkarätig besetzt. In diesem Fall mit Franziska Liebig, mit der Obermeier 1979 in Ludwig Thomas der Rurp wieder zusammenspielen wird. Auch dort versucht er, sie um ihr Geld zu bringen. Auffallend, wie viele Dialoge dabei im Gegensatz zu heutigen Tatortfolgen aus München im reinsten bayerischen Dialekt geführt werden. Gesprochen von bayerischen Volksschauspieler-Urgestein wie Hans Bauer, Gerhard Lippert, Karl Hanft oder Maria Stadler. Tovia Kleiner muss allerdings hier noch einen Stummen mimen. Herrschaftszeiten, sowas Undeutliches, beschwert sich daher bei der Befragung Feigl. Regisseur Wolf Dietrich, der mit Gustl Beierhammer gleich mehrere Tatortfolgen realisierte, wusste das Talent Obermeiers offenbar sehr zu schätzen und gab dem damals noch relativ unbekannten Schauspieler viel Raum, sein ganzes Können auszubreiten. Er erkannte wohl auch Parallelen zu Karl Valentin, denn in einer Aufnahme wird Obermeier länger von der Seite gezeigt und der Zuschauer kann unweigerlich feststellen, dass die Gesichtsprofile einander außerordentlich ähnlich sind. Abgesehen davon, dass ein Valentin-Kenner selbstverständlich Kommissar Feigls Anspielung auf den Spritzbrunnenaufdreher Baron von Rembremmerding versteht oder das Grab von Liesel Karlstadt am Bogenhauser Friedhof wahrnimmt. Feine Nuancen eines Drehbuchs. Selbst aus heutiger Sicht wirkt das alles nicht langatmig, trotz der damals üblichen langen Einstellungen. Brillant vermag es Obermeier, mit seiner intensiven Darstellungskunst eine Figur Tiefe zu geben und ergreifend die Abgründigkeit eines Menschen zu vermitteln, der aus der Enge seiner provinziellen Herkunft dem schönen Bruckmühl fliehen will, um am Ende als skrupelloser Gauner in einer kleinen Gefängniszelle zu enden. Auffällig ist, dass Obermeier in dieser Rolle jünger aussieht als in den Folgen von Stahlnetz und Das Kriminalmuseum, die ja 7 bzw. 8 Jahre vorher gedreht wurden. Seine Haare waren länger, sein Spiel deutlich souveräner geworden. Neue Rollen kamen, und das hätte er wohl kaum in einer anderen Stadt geschafft. Es musste München sein. München brachte ihm Glück. Aber noch hatte er eine Festanstellung am Schauspielhaus in Hamburg und konnte lediglich zwischendurch zum Drehen nach München pendeln. Im Jahr 1973 war Obermeier neben dem Tatort Nummer 30 in mehreren Filmproduktionen zu sehen. So in Sittengemälde, das am 23. Mai 1973 erstmals ausgestrahlt wurde, wo er unter der Regie von Eberhard Itzenblitz in der Rolle als Karl neben hochkarätigen Schauspielerkollegen wie Hans Brenner, Ruth Drexel oder Ilse Neubauer agierte. Auch im anfänglich noch schwarz-weiß gedrehten Kriminalfernsehspiel »Steig ein und stirb« glänzt das Who is Who der bayerischen Volksschauspieler. Selbst in kleinen Nebenrollen. Allen voran Walter Sedlmayr, der als Kriminalbeamter Leidinger schon sehr viel von seinem Nachfolger Kommissar Schöninger in der Polizeiinspektion 1 aufweist. Für das Drehbuch war wieder einmal Bruno Hampel verantwortlich, für die Regie Günther Gräbert. Ein echtes Dreamteam, die oft zusammenarbeiteten. Dem Drehbuch liegt ein authentischer Fall zugrunde, der sich im Bayreuther Raum 1929 ereignete. Ein Mann sucht seinen Doppelgänger, bringt ihn um und verbrennt ihn in seinem eigenen Wagen, um andernorts eine neue Existenz zu beginnen.